Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Frag Calcio mit mir. Sorry, Niklas, ich musste gerade mal meine Endrick Evolution abholen, diese blöde Trainingslagernummer. 91er Endrick Incoming auf jeden Fall, habe ich Bock drauf. Aber auch Bock auf eure Fragen, die ihr mitgebracht habt und auf die ich mich entsprechend vorbereitet habe. Ich hoffe, ausreichend. Die erste kommt von Affenbrotbaum und lautet: Moin. Letzte Woche wurde Antonin Kinski, weder verwandt noch verschwägert mit diesem Choleriker, Tottenhams Torwart nach nur 17 Minuten und 3 Gegentoren bei seinem Champions League Debüt ausgewechselt. Sowas erlebt man eigentlich nie. Kannst du dir die Entscheidung vom Trainer, der es mit Schutz des Spielers begründet, irgendwie gut und angebracht reden, oder siehst du es als schädlich und eigentlich größte Peinlichkeit an, die man einem Torhüter antun kann? Schöne Grüße aus der Stadt, die Italiens Platz 1 und 2 stellt, Milano. Ruhig hier. Ich habe zwar einen Holy Energy Eel Intus, aber das muss man ja nicht an jeder Stelle raushängen lassen. Also Antonin Kinski. Also für jeden Spieler, vielleicht nochmal insbesondere für einen Torwart, weil das die sind, die nun mal am ehesten nicht ausgewechselt werden, ist rausgenommen zu werden nach 17 Minuten natürlich gleichbedeutend mit der größten Peinlichkeit, die einem passieren kann. Aber du kannst ja als Trainer auch nicht damit kalkulieren, dass einem, wenn auch für Torhüterverhältnisse, jungen Spieler, dann innerhalb so kurzer Zeit sowas passiert. Also das muss man schon mal fairerweise dazu sagen. Ich glaube, es gibt wenig Fürsprecher für Tudor und das auch irgendwie zu Recht aufgrund der Leistungen und aufgrund seines bisherigen Auftretens allgemein. Aber damit kannst du nicht rechnen und ich muss sagen, also das Argument, dass du ihn in so eine Drucksituation nicht reinwerfen darfst, das kaufe ich auch nur bedingt. Das ist ein Torhüter, den haben die geholt für 16,5 Millionen Euro. Das ist eine stattliche Summe Geld. Der ist da Teil des Torhüter-Teams. Der ist 23 und nicht 18. Und ja, es ist sein erstes Spiel gewesen seit Oktober. Es war ein Champions League K.O.-Spiel. Aber trotzdem sind das Fehler auf einem Level gewesen, mit denen planst du nicht. Und also im Nachhinein kann man immer dann sagen, es wäre klüger gewesen, mit Vicario zu gehen. Aber also am Ende des Tages, so hart es klingt, ist es nun mal auch professioneller Fußball auf allerhöchstem Level. Und da sollten solche Fehler eigentlich nicht passieren. Und dann zu der Frage mit der Auswechslung. Also es gibt so einen Spruch, der heißt No glory in prevention. Also wenn du etwas verhinderst, dann kriegst du dafür keine Lorbeeren, weil etwas, was nicht passiert ist, kann man auch nicht sehen und dementsprechend kann man das irgendwie auch nicht so richtig honorieren. Und klar, du kannst auch sagen, wir lassen hier den Spieler irgendwie in die Halbzeit kommen und täuschen dann irgendwie eine Verletzung vor, die sowieso niemand geglaubt hätte und nehmen ihn dann raus und dann sieht es weniger offensichtlich leistungsbedingt aus. Das kann man natürlich machen. Aber was ist, wenn du ihn drauflässt und er greift vielleicht nochmal daneben oder macht sogar noch 2 weitere Fehler? Also das können wir ja alles niemals wissen, was vielleicht noch im Laufe dieser ersten Halbzeit passiert wäre. Und es wird vielleicht noch schlimmer. Und da hast du im Nachgang vielleicht die Diskussion, wieso holst du diesen Torhüter nicht vorher raus? Warum lässt du den auf dem Platz und lässt den da irgendwie sehenden Auges ins offene Messer laufen? Also ich glaube einfach, was ich sagen möchte ist, nach diesen 2 Fehlern bist du angekommen in einer Situation, wo egal wie du es danach handhabst, es sowieso eigentlich nur Verlierer gibt und du kannst es dann eigentlich schon nicht mehr retten. Das ist das, was ich sagen würde. Klar kann Tudor dann auch während der Auswechslung zum Torwart hingehen, das ist auch möglich. Ich glaube nur, es ist halt sehr auf Linie mit dem Image, das er hat und mit der Art und Weise, mit der er auftritt. Der pflegt ja schon so ein bisschen diese harte Hundnummer. Das ist so ein bisschen der Weg, den er versucht, bei den Spurs zu gehen. Bisher sehr, sehr unerfolgreich. Und trotzdem ist es halt einfach die Art und Weise, für die er sich entschieden hat, eben so ein bisschen den Autoritären zu geben. Hat ja auch irgendwie im Training sehr hart reingeklotzt, hat die Spieler für nicht fit genug erachtet und dann dementsprechend auch die Trainingsintensität nach oben geschraubt. Kann man drüber diskutieren, ob das in der aktuellen Situation und Saisonphase irgendwie der richtige Hebel ist, da die Leute schleifen zu lassen oder die Leute zu schleifen, die dann am Wochenende irgendwie auch Leistung bringen müssen, ob das jetzt so geht oder noch umsetzbar ist bei dem eng getakteten Spielbetrieb, den du gerade in England hast. An sich muss ich sagen, der Ton, den Tudor anschlägt bei den Spurs, jetzt schweife ich ein bisschen über die Torhüterfrage hinaus ab, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung, den unterstütze ich eigentlich, weil die Spurs sind schon so ein Club, die sich im Selbstmitleid suhlen und sich selbst unfassbar leid tun und wir sind die Verfluchten und egal was wir machen, wir können am Ende nicht erfolgreich sein. Und das ist schon auch sehr, sehr leicht, daraus auch aus Spielerperspektive irgendwie ein Alibi zu ziehen. Und genau das hat er ja versucht, ihn zu nehmen und hat all dieses Gerede von irgendwie, ja, verfluchter Club, schwarze Magie, komplett ins Reich des Schwachsinns verwiesen, ich finde auch richtigerweise. Und hat ja auch gesagt, du kannst wählen, ob du Opfer sein willst oder ob du aufstehst und kämpfst. Und das finde ich als Haltung, gerade in der Situation, in der die Spurs aktuell sind, per se schon mal richtig. Aber so ein bisschen, wir haben ja jetzt den Punkt geholt gegen Liverpool, das war ja erstmal schon mal ein Achtungserfolg, so ein bisschen erinnert mich die Situation an sich an den letzten Stint von meinem heißgeliebten Bruno Labbadia beim VfB Stuttgart, der da auch eine Tonalität angeschlagen hat, die aus einer Vergangenheit kommt und auf eine neue Spielergeneration trifft, bei der das einfach nicht mehr funktioniert, auch diese teils schon auch konfrontative Kommunikation anzuschlagen. Dass es einfach irgendwie ein Weg ist, eine Art zu reden, die in einer neuen Generation einfach nicht mehr klappt, die so ein bisschen abgelaufen ist. Was ja nicht heißt, dass die Spieler per se alle zu soft sind oder was auch immer oder nicht mehr performen können oder wollen. Weil wenn du auf das Beispiel VfB Stuttgart guckst, wo zum Beispiel ja ein Labbadia auch öffentlich hart mit einem Enzo Mio zum Beispiel ins Gericht gegangen ist, der danach dann unter Sebastian Hoeneß ein herausragender Bestandteil dieser Mannschaft wurde. Die wollten und konnten ja. Beim VfB hat man ja gesehen, Labbadia ging, Hoeneß kam. Also mal geschenkt, dass der fußballerische Ansatz und der taktische Ansatz offensichtlich der ausgereiftere und klar bessere gewesen ist. Also die haben dem Druck einer Relegation standgehalten und waren dann mit einem also durchaus noch wesentlichen Kern dieser Mannschaft auch in der Lage, ein paar Jahre später einen DFB-Pokal zu gewinnen und einen Titel zu holen. Also darin lag es ja per se nicht. Ich habe das Gefühl, weil wenn du Tudors Trainer-Vita dir anschaust, der ist in Marseille Dritter geworden. Also er hat nie langfristig irgendwo funktioniert, das muss man auch sagen, aber er ist in Marseille Dritter geworden und hatte als Interimslösung hinten raus, um eine Saison zu Ende zu bringen, sowohl bei Lazio als auch bei Juventus, einen Punkteschnitt von 2,0. Also das lag jetzt nicht unbedingt auf der Hand, dass das derart katastrophal werden würde, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube einfach, dass gewisse Trainertypen und ihre Art und Weise irgendwann überholt sind und es fühlt sich jetzt gerade zumindest in dem Kontext dieser Spurs-Mannschaft auf jeden Fall ein kleines bisschen so an. Ich wünsche auf jeden Fall Antonin Kinski alles Gute und es tut mir auf einer menschlichen Ebene total leid für ihn. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Und es ist auch so, also es war kein Champions League-Finale und deswegen möchte ich auch nicht das mit Karius vergleichen, aber es ist natürlich trotzdem das, woran du unweigerlich fast so ein bisschen denken musst. Und für mich ist es fast so eine Dimension, wo ich sagen würde, schwer vorstellbar, dass es im Kontext Tottenham nochmal für ihn funktionieren kann, dass das ein Rucksack ist, den er im Rahmen dieses Vereins abgestreift bekommt. Also muss man sich fast vorstellen, dass es eventuell auf einen Vereinswechsel hinauslaufen müsste, damit es anderswo nochmal befreit dann neu losgehen kann. Weil das war natürlich super, super schlimm, aber wie gesagt, am Ende ist es Profifußball. Und da darf oder soll sowas natürlich nicht passieren und deswegen also im Kontext dieser Wechselnummer und dem, wie es gelaufen ist, bin ich zumindest ein bisschen geneigt, Tudor etwas mehr zu verteidigen, als das andere getan haben. David Wawid, gute Niklas, boah, lange Antworten hier. Komm, also sage ich, weil ich weiß, dass die nächste Antwort auch sehr lang sein wird. David Wawid, gute Niklas, häufig wird darüber geredet, was alles schief läuft im Fußball und wie die zunehmende Kommerzialisierung den Sport kaputt macht. Meinem Gefühl nach überwiegen die negativen Nachrichten auch außerhalb des Fußballs. Das ist auch im Naturell von Nachrichten. Man weiß das und hat das klar erforscht, dass Negativität funktioniert und eher klickt als das Positive. Ich glaube, das sieht man auch an den Incentives, die zum Beispiel bei Social Media gesetzt werden. Gefühlt jede Tageszeitung hat irgendwann mal versucht und auch andere Formate, die sogenannten guten Nachrichten zu machen und die Geschichten zu erzählen, die positiv sind. Und es war eigentlich überall, glaube ich, immer ein Flop und hat am Ende nicht funktioniert. Deswegen, ich glaube, so ist das Wesen des Menschen irgendwie auch dann mehr auf das zu gehen, was am Ende negativ ist. Aber du fragst mich, was läuft eigentlich gut? Was stimmt dich zu einer positiveren Zukunft und wie könnte ein besserer Fußball in den nächsten Jahren aussehen? Liebe Grüße aus Linsengericht. Okay, das ist irgendwie eine Brücke zu viel für mich gerade in meinem Kopf. Ich habe mich jetzt nur auf einen Aspekt beschränkt, weil das ist einer, den ich jetzt auch ein bisschen ausgearbeitet habe und ich glaube, es würde zu weit führen, wenn ich darüber hinausgehen würde. Also aus meiner Perspektive und aus der Sicht, mit der ich auf Fußball gucke, auch aus der Arbeit heraus bedingt, ist das Beste für mich gerade, dass es sich so anfühlt, als befände sich der Fußball in einem der größten taktischen Umbrüche seit langem. Als seien wir so auf der Reise ins Ungewisse. Und das finde ich erstmal per se super spannend, dass irgendwie so lange geltende Grundsätze überholt wirken und so garantierte Dinge aus der Vergangenheit einfach nicht mehr garantiert sind. Und das manifestiert sich für mich vor allem an Pep Guardiola, der ja so, auf ob er es will oder nicht, für mich zumindest die Personifizierung der dominanten Denk- und Spielweise des 21. Jahrhunderts gewesen ist. Und der hat jetzt selbst nach der herben Hinspielpleite gegen Real Madrid Folgendes gesagt: "It doesn't work like it worked in the past." Womit jetzt nicht unbedingt spezifisch seine Idee von Fußball gemeint war, sondern auch, glaube ich, spezifisch, wie es gerade bei Man City aussieht. Aber trotzdem finde ich, dass diese Aussage, dass das eben nicht mehr so funktioniert wie früher, schon irgendwo auch einen Symbolcharakter hatte. Es gibt den Begriff der sogenannten Evolutionary Pressure oder zu Deutsch könnte man sagen Selektionsdruck. Der kommt eben aus dem Naturreich, würde ich mal sagen. Und ich zitiere mal eine Definition: Selektionsdruck wird durch Faktoren ausgeübt, die den Fortpflanzungserfolg in einem Teil einer Population verringern oder erhöhen und so die natürliche Selektion vorantreiben. Was in der Natur die Fortpflanzung ist, ist im Fußball die Frage, gewinnst du oder verlierst du Spiele? Und für mich ist dieser Selektionsdruck, der auf den Fußball, auf das Ökosystem Fußball wirkt, aktuell der radikale Trend hin zu einem aggressiven Mann-gegen-Mann-Verteidigen. Das ist für mich der Selektionsdruck, der gerade auf den Fußball wirkt und dafür gesorgt hat, dass das klassische Positionsspiel, wie wir es natürlich in Nuancen und unterschiedlichen Facetten, aber trotzdem würde ich sagen, so als dominante Art zu spielen gesehen haben, irgendwo an seine Grenzen gestoßen ist. Und vereinfacht gesagt sehen wir an der Spitze des Fußballs, vor allem des europäischen Fußballs, für mich gerade zwei Wege, mit diesem Selektionsdruck, also diesem Mann-gegen-Mann-Spiel umzugehen. Es gibt einmal, und das ist, wie gesagt, ist vereinfacht gesagt, gibt einmal den Arsenal-Weg. Das ist maximale athletische Dominanz, um im Zweifelsfall alle 1-gegen-1-Duelle einfach dominieren zu können, um in jedem einzelnen 1-gegen-1-Duell überlegen zu sein und gleichzeitig das gepaart mit einer, aus meiner Sicht zumindest, Minimierung von Risiko und Zufällen durch Kontrolle mit Ball, auch da noch schon sehr stark auch in klassischen Positionsspiellogiken, also was so Restabsicherung angeht, Aufteilung der Spieler auf dem Platz, wer besetzt welche Position, was für Rotationen hat man drin, das ist schon alles irgendwie auch dann kontrolliert mit Ball unter Inkaufnahme eines möglicherweise eher statischen, aus Zuschauersicht vielleicht auch langweiligen Spiels und das bei Arsenal ja vor allem gepaart mit einer Maximierung aller Teilaspekte eines Fußballspiels, vor allem eben mit Blick auf ruhende Bälle, auf Standardsituationen, Maximierung von Einwürfen, Maximierungen von Eckballen, allem, was eben möglich ist. Das ist der Arsenal-Weg, damit umzugehen. Und der andere Weg ist in meinen Augen der Bayern-Weg. Und das ist der, sich so der Logik des klassischen Positionsspiels zu entziehen. Das heißt für mich, also eben in den Positionierungen der einzelnen Spieler, aber auch in den Abständen zwischen ihnen, also Positionierung meine ich Rotationen auf dem Platz, wer taucht wo auf, das beste Beispiel dafür ist irgendwie, also Upamecano, der vor dem Olis-Tor gegen Atalanta der Spieler ist, der bis zum gegnerischen Strafraum durchläuft, um den Raum im Zentrum zu öffnen. Das ist ein Harry Kane oder ein Serge Gnabry, der sich bis an den eigenen Strafraum fallen lässt. Also sich damit in der Positionierung der Logik zu entziehen, aber auch in den Abständen zwischen den Spielern, wo du normalerweise sagst, Positionsspiel, okay, du hast irgendwie deine Zonen, deine Bereiche im Feld und die sind irgendwie sowohl horizontal als auch vertikal mit einer bestimmten Menge an Spielern zu besetzen, dann kannst du mal situativ überladen, aber du überlädst auch nur, um dann auf der anderen Seite vielleicht in den freien Raum zu kommen, und das sind alles so Dinge, die greifen bei den Bayern so in der Form nicht unbedingt mehr, und das finde ich halt, ist halt super, super, das ist der spannende Weg, das finde ich ist das Spannende aktuell, und die Idee ist im Prinzip, dass du in deinen Positionierungen und in deinen Abständen so wenig ausrechenbar bist, dass du gegenüber der Mannschaft, die dich Mann gegen Mann verteidigt, immer einen entscheidenden Handlungsvorsprung hast, dass die nur reagieren können, ohne oftmals eine Vorahnung zu haben, was als nächstes kommt. Weil wenn du eine Idee hast, was als nächstes kommt, kannst du trotzdem den Vorteil der anderen Mannschaft, die ja immer noch entscheidet, was passiert, negieren bis zu einem gewissen Grad. Also wenn du irgendwann weißt, okay, Leverkusen spielt in den Druck rein, aber lässt dann zurückklatschen, sparst du dir vielleicht das Anlaufen des Spielers, der im Druck angespielt wird, sondern läufst sofort durch auf dem, wo du weißt, dahin kommt der Ball zurück, dass du irgendwann weißt, okay, das wird jetzt passieren. Aber wenn das irgendwann bis zu einem gewissen Grad nicht mehr gilt, wird es halt schwer für dich, vernünftig ins Anlaufen zu kommen, und du wirst im Zweifelsfall genauso filettiert, wie Atalanta eben jetzt filettiert worden ist. Das heißt natürlich nicht, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, das ist vereinfacht, dass es zwischen Mannschaften wie Arsenal und Bayern nicht auch natürlicherweise Überlappungen gibt. Bayern kann das auch nur so spielen, vor allem auch gegen den Ball, weil sie halt in der Restabsicherung teilweise Monsterathleten haben, ob das ein Upamecano ist, ob das ein Conny Leimer ist, in der Theorie ein Alphonso Davies ist, die es ihnen eben möglich machen, so riskant zu spielen. Und auch die Bayern sind eine Mannschaft, die jetzt gerade in der zweiten Saisonhälfte, würde ich sagen, angefangen haben, Standards für sich auf eine bemerkenswerte Art und Weise zu nutzen, sodass es auch wirklich ein entscheidender Faktor ist und werden kann hier im Saisonverlauf. Aber ja, das sind für mich so ganz grob gesprochen so die zwei Wege, die sich gerade so ein bisschen auftun. Und wenn ich mir wünschen dürfte, würde ich halt sagen, dass der Bayern-Weg hoffentlich der ist, der Schule macht. Und ich glaube auch, dass es eher der Weg ist, der Schule machen wird, bis zu einem gewissen Grad. Weil, wenn du auf Arsenal schaust, Saliba, Gabriel, Declan Rice, auch vorne ein Kai Havertz, ein Calafiori, diese Unicorn-Spieler, diese Ausnahmeprofile, was so die Verbindung von Athletik und Gesamtpaket mit und gegen den Ball angeht, die haben einen Premiumpreis, der es nur ganz, ganz wenigen Mannschaften auf der Welt möglich macht, derart viele von denen um sich herum zu scharen, dass du daraus eine Mannschaft basteln kannst und darum um diese Idee herum dein Team formen kannst. Was man dagegen sieht, ist, dass es auch mit Profis von vermeintlich geringerer Qualität möglich ist, fluiden, unberechenbaren, auf kurzen Abständen zwischen den Spielern basierenden Kombinationsfußball zu spielen. Das sehen wir gerade auf jeden Fall auch auf europäischer Bühne. Da sind kurioserweise, ich weiß nicht genau warum, skandinavische Trainer gerade sehr weit vorne mit dabei bei diesen Entwicklungen. Das prominenteste Beispiel dafür ist aktuell Kjetil Knudsen bei Bodo Glimt, wo wir es da eben sehen, wie das aussehen kann und was das für Früchte tragen kann. Du hast Kim Hellberg, der bei Middlesbrough in der zweiten englischen Liga sehr erfolgreich ist mit, also alles unter den eben angesprochenen Charakteristika und der Art und Weise, wie man eben spielt. Die sind Platz 2 in der Championship, die waren in den letzten beiden Spielzeiten Platz 10 und Platz 8, also sind da deutlich erfolgreicher. Du hast in Schottland einen dänischen Coach mit Jens Bertel Asku, der bei Motherwell trainiert und dort auf Platz 4 steht. Die waren in den letzten 3 Jahren niemals besser als Platz 8, also auch da ist was Positives erkennbar. Aber auch in Deutschland gibt es da Vereine, kleinere, auch obskurere Mannschaften, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Allen voran in der dritten Liga beim SC Verl bei Tobias Strobel, der selber nie nennenswert auf Profiniveau gespielt hat. Also ist der Trainer von Verl, der, glaube ich, nie über ein paar vereinzelte Regionalliga-Einsätze hinauskam und da einen super spannenden Offensivfußball spielen lässt, der dazu führt, dass Verl mit klarem Abstand die beste Offensive der dritten Liga stellt und auch mittendrin ist im Kampf um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Auch da ganz viele kurze Abstände zwischen den Spielern, sehr direktes Spiel auf engen Räumen. Du bist auf engen Räumen, um dann nicht zwingend rauszuverlagern auf die isolierte, ballferne Seite, sondern eben in diesen engen Räumen dich durchzukombinieren. Viel Diagonalität im Spiel, Ablagenspiel, also wirklich einfach Dinge, die sehr schön anzusehen sind. Und das finde ich gerade super, super interessant zu sehen, wo sich der Fußball hinentwickelt. Und habe das Gefühl, dass wir gerade auf einer spannenden Reise sind, die noch nicht zu Ende erzählt ist. Und, das ist der letzte Punkt, den ich hier machen möchte, die wieder, glaube ich, die Zügel mehr zurück in die Hand der Spieler gibt. Fußball war immer schon ein Players Game. Ich muss sagen, ich habe auch selber mal eine Phase gehabt, die schon länger her jetzt, aber wo ich sagen würde, da so dieser Glaube an die Übertrainer, die so in diesem Bild von Thomas Tuchel und Pep Guardiola mit den Weinflaschen und Salzstreuern irgendwie die Spieler wie Schachfiguren über den Platz lenken, das ist in meinen Augen bis zu einem gewissen Grad ziemlicher Quatsch eigentlich. Am Ende sind es die Spieler, die es machen. Und ich glaube, was das befördern wird, diese Art zu spielen, ist eventuell sogar eine Renaissance des klassischen Zehners, des Kreativspielers, der Dinge intuitiv aus sich heraus auflösen und Lösungen finden kann, die du nicht auf einer Schablone findest. Und was wir jetzt auch schon sehen, ist gegen dieses 1-gegen-1-Spiel, dass halt Dribbler, Ballschlepper und das sind meistens Spieler, die spektakuläre Dinge auf dem Platz machen können, wieder hoch im Kurs sind. Und das bedeutet für mich in Summe einfach, dass wir ein paar vielversprechende Trends haben, möglicherweise hin zu einem wieder weniger robotischen, wieder mehr spielerbasierten Fußball. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall im Gesamtkontext fußballerischer Entwicklung erstmal, was die Dinge auf dem Platz angeht, eine gute Nachricht, eine positive Entwicklung. So, dann waren schon mal zwei lange Fragen hier. Jetzt wird es hoffentlich ein bisschen kürzer. Sefi aus unserem Discord schreibt, Guten, zum Anfang der Saison habe ich dich, guck mal, so schließt sich der Kreis, nach deinen Transfers Top und Flop gefragt in der Bundesliga. Wie sind deine Tipps für dich gealtert und welche drei Spieler würdest du jetzt deinem früheren Ich raten? Also man muss dazu sagen, ich habe versucht so ein bisschen Spieler zu nehmen unterm Radar damals und nicht die ganz offensichtlichen zu nennen. Die Tops, die ich hatte, waren Elias Saad, Ilias Ansar und Joel Fujita. Können wir mal durchgehen. Elias Saad kam zu einem Projekt FC Augsburg unter Sandro Wagner, das nicht funktioniert hat, mit einem Trainer, der nicht funktioniert hat, für dessen Stil er aber geholt worden ist und der nach 12 Spieltagen schon Geschichte war. Fakt ist aber auch, Elias Saad hat dann auch nachhaltig keinen Stammplatz hinten raus mehr gehabt bei Sandro Wagner, hat bis zu dem Zeitpunkt keine Scorerpunkte beisteuern können und muss man dementsprechend ganz klar sagen, war ein Flop. Das kann man nicht anders sagen. Also ich mag den Spieler nach wie vor, könnte auch ein Fall von Ästhetik-Bias vorliegen, weil ich finde, Elias Saad ein sehr ästhetischer Fußballer ist in der Art und Weise, wie er auf dem Platz agiert und sich bewegt und das kann dazu verlocken, Spieler manchmal auch besser zu sehen, als sie vielleicht sind. Ich glaube nach wie vor trotzdem, dass in dem ein spannender Spieler steckt, der auch einer Bundesliga-Mannschaft weiterhelfen kann, was er ja bei St. Pauli auch schon getan hat. Aber ja, Flop, muss man ganz klar so sagen. Elias Ansar, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ein korrekter Call, inklusive der Prognose, kam ja vor allem vom linken Flügel aus Paderborn, dass er sich in Richtung Sturmzentrum entwickeln wird. Liegt natürlich auch in der Systematik, in der Union über weite Strecken spielt. Aber ich glaube, genau der Weg ist jetzt auch schon eingeschlagen. Und ich finde, in einer so spielerisch schwachen Mannschaft wie Union Berlin können sich 8 Scorer, wo natürlich in dem Fall auch rausgeholte Elfmeter eingerechnet sind, auf jeden Fall sehen lassen. Und Fujita, muss man sagen, war ein Volltreffer. Der so ein bisschen aber auch auf der Straße lag, da gab es einfach zu viele Anzeichen, dass das funktionieren würde. Auch wenn St. Pauli absteigt, der wird erstklassig bleiben. Ich glaube, der würde in der Bundesliga wahrscheinlich mal Minimum bei der Hälfte der Mannschaften, die wir in der Liga haben, im Mittelfeld Stamm spielen und ist ein toller, toller Fußballer. Die Flops, Jonathan Tah. Es gibt Spieler, die hat, glaube ich, jeder in seinem Leben, wo egal wie viel Beweislast auf das Gegenteil hindeutet, man wird mit denen nie so richtig warm werden. Und für mich ist Jonathan Tah so ein Spieler und ich akzeptiere da auch, dass das aus einer Subjektivität herauskommt, die am Ende des Tages einfach auch falsch sein kann. Er spielt nach allen Maßstäben eine starke Saison in einer sehr starken Mannschaft. Mein Problem mit Tah und diese Restskepsis kommt vor allem daher, dass er in meinen Augen ein paar Makel hat, die der FC Bayern sehr gut kaschiert. Weil ich finde, wenn Jonathan Tah im Block oder in der Ordnung stehenden Defensive über einen längeren Zeitraum verteidigen muss, dann werden ein paar Schwächen bei ihm sichtbar oder ein paar Makel, die ich sehe, so würde ich es mal nennen. Seine Entscheidungsfindung und sein Timing beim Rausverteidigen und auch, ich finde, so seine grundsätzliche Orientierung ohne Ball im Strafraum, wie positioniere ich mich, so ein bisschen die mentale Schärfe einfach auf Dauer beim Verteidigen des eigenen 16ers. Der FC Bayern spielt ein System, wo das sehr selten sichtbar wird, weil sie ganz, ganz wenig Zeit, vor allem im Kontext Bundesliga, im geordneten Block verbringen im Verhältnis und im Gegenpressing so gut sind, dass diese Szenen oftmals gar nicht entstehen. Ich finde, beim DFB-Team sieht man das zum Beispiel dann deutlich häufiger. Auch im Kontext der Nations League-Partien gegen Top-Nationen hat man es dann auch in meinen Augen, finde ich, schon gesehen, gerade gegen Portugal unter anderem, dass das ein Thema ist bei Jonathan Tah. Nur es wird halt eben beim FC Bayern so nicht sichtbar. Und das ist ja auch die Idee eines funktionierenden Systems, dass du die Stärken deiner Spieler maximierst und die Schwächen möglichst kaschierst und nicht so sehr sichtbar machst. Und man muss objektiv sagen, top. Kann man nicht zu einem anderen Schluss kommen. Jonathan Tah macht das sehr gut. Wo er mich vor allem überrascht hat, würde ich auch sagen, ist darin, wie souverän er die Tiefe verteidigt. Also diese sehr hochstehende bayerische Mannschaft, dieser große Raum, der im Rücken teilweise auch 1 gegen 1 verteidigt werden muss. Das hat er in meinen Augen besser und souveräner gelöst, als ich es ihm zugetraut hätte. Aber ja, ich mag den Spielertyp einfach nicht so gerne, aber es ist auf jeden Fall top. Und damit ein falscher Call gewesen. Max Finkgräfe, alles gekommen wie befürchtet, hat aber auch gefühlt jeder gewusst, außer Max Finkgräfe selber. Ajon Ibrahimovic, da ging der Call, ich habe mir das nochmal angeschaut, ja mehr in Richtung der Entscheidung zu Heidenheim zu gehen und nicht so sehr um den Spieler und seine Qualitäten, weil ich so damals gesagt habe, dass dieses eher offensivspielerfeindliche Umfeld Heidenheim schon Paul Wanner in Summe nicht so super gut getan hat. Aber man muss sagen, Ibrahimovic hat das deutlich besser gemeistert. Sein Scoring-Output ist auf dem Papier jetzt nicht so hoch. Aber wenn man in die erwarteten Tore, erwarteten Assists vor allem auch schaut, dann muss man auch sagen, liegt es auch daran, dass Mitspieler nicht in der Lage waren, Dinge zu verwerten, die er eingeleitet hat. Klar, bei einem offensiv starken Zweitligisten, wie ich es damals gesagt habe, könnte er jetzt eventuell eine scoring-technisch stärkere Saison gespielt haben. Aber ich glaube, der hat jetzt eine sehr harte Schule durchlebt in der Saison, in der ja chancenlosen und schlechtesten Mannschaft der aktuellen Bundesliga zu spielen als Offensivspieler, trotzdem zu versuchen, für sich was zu kreieren, hat das in Teilen echt gut gemacht. Und deswegen, glaube ich, hat er das ordentlich hinbekommen und ist deswegen auch definitiv kein Flop. Abschließend noch 3 Spieler, zu denen ich meinem früheren Ich raten würde, wenn wir im Rahmen von Spielern bleiben möchten, die auch jetzt nicht so offensichtliche Wahlen sind. Also Jan Diomande brauche ich jetzt hier nicht zu sagen. Das war damals schon klar und dementsprechend wäre es auch langweilig gewesen, den zu nennen. Würde ich sagen, Hannoah Massengo von Augsburg, der eine sehr ordentliche Saison spielt und jetzt nicht jemand war, wo man sagen muss, okay, von Anfang an, klar, für Augsburg damals ein Königstransfer, rein von den Ausgaben her und wie er eingeplant war, aber trotzdem lag das jetzt nicht für jedermann auf der Straße, dass er so funktionieren würde. Derrick Scherhand ist ein Spieler, wo ich auch in anderen Kontexten schon auch beim Wechsel damals positiv drüber gesprochen habe, weil ich einfach, ja, der ist groß, schnell und kann 1 gegen 1 auflösen. Der ist ein Chaos-Spieler, der fällt genau in die Kategorie von dem, was wir eben angesprochen haben. Und ich finde, der macht das in seiner Debütsaison beim SC Freiburg echt ordentlich. Den hätte man nennen können. Und als dritten im Bunde noch Kemar Andres vom VfB Stuttgart. Das ist ja auch einer der, also jetzt ein bisschen wieder abgekühlt, aber insgesamt trotzdem schon Shootingstars und auf jeden Fall auch jemand, den man, wenn man ihn damals genannt hätte als möglichen Top-Transfer, hätte man damit auf jeden Fall gemessen an den Umständen und dem, was er gekostet hat, absolut recht gehabt. So, weiter geht's. Spacecat 9755. Moin, wieso wird Bissek bei der Nationalelf nicht berücksichtigt? Er spielt aktuell Stamm bei Inter. Außer Tah und Rüdiger gibt es keinen Innenverteidiger, der in einem Team dieser Klasse spielt. Gibt es einen speziellen Grund? Liebe Grüße. Da der Name jetzt gerade nochmal fällt, auch jetzt das die Stellungnahme von Antonio Rüdiger zu der Szene aus dem Spiel gegen Getafe, wo er ernsthaft noch sagt, wenn ich ihn hätte treffen wollen, dann hätte ich ihn auch getroffen und dann wäre er nicht mehr aufgestanden. Digga, was laberst du für einen Müll? Also Minimum mal sau doof und klingt für mich auch vor allem nach wenig Einsicht und also, ja, ich finde, viel Werbung dafür betrieben, dass das jemand sein sollte, auf den man im Kontext des Turniers im Sommer nicht setzt. Aber so viel zu dem kleinen Exkurs. Also, warum wird Bissek nicht berücksichtigt? Wir haben viel Julian Nagelsmann kritisiert in den letzten Wochen, unter anderem auch im Rahmen des Interviews. Das ist tatsächlich eine Personalie, die ich im Kontext der Pläne, die der DFB oder die Nagelsmann für den Sommer hat, nachvollziehen kann. Bei Deutschland, das kann man ja nicht nur zwischen den Zeilen raushören, ist, wenn er fit ist, Schlotterbeck ganz klar gesetzt als linker Innenverteidiger. Der wird spielen und das vor allem wegen seiner Qualitäten am Ball. Gegen den Ball ist das aber auch von der Entscheidungsfindung, auch da ist es ein Thema, rücke ich raus, bleibe ich in der Kette, bis zur Zweikampfführung grundsätzlich immer Licht und Schatten gewesen. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, bei allem, was er mit Ball kann, und da ist er auch über jeden Zweifel erhaben, und ganz klar auch Weltklasse, gerade seit seinem Comeback beim BVB, finde ich schon, dass er eine Reihe an wackeligen Momenten hatte. Und wenn man das weiß, ist der logische Schluss daraus, dass du daneben in meinen Augen jemanden stellen willst, der eher ein Stabilisator ist, der weniger spektakulär spielt vielleicht, aber dafür im besten Fall defensiv souverän mit weniger Höhen und Tiefen. Und wenn dann auf Jan-Oriel Bissek schauen, auch hier mal auf seinen Radar-Chart schauen, dann sehen wir jetzt rein auch von den oberflächlichen Statistiken her, dass seine Qualitäten oder der Grund, warum du einen Bissek auf dem Platz haben willst, ist nicht, weil er so herausragend gut verteidigt, sondern weil er dir einfach offensiv was gibt. Das ist ein herausragender Ballschlepper, ist jemand, der aus der Innenverteidigung heraus anziehen kann auf eine Art und Weise, wie er es zum Beispiel ja auch bei den Vorstößen im Champions-League-Duell gegen Dortmund sehr spannend getan hat, wo er teilweise ja sogar im gegnerischen Strafraum aufgetaucht ist und in Abschlusssituationen kam. Aber das wird im Setup des DFB-Teams ja neben Schlotterbeck überhaupt nicht gesucht und überhaupt nicht gebraucht. Gerade diese Vorstöße ohne Ball, so dieses wirklich Durchlaufen bis an den Strafraum, das passt sowieso eher besser in eine Dreierkette, wo du das als äußerer Innenverteidiger machen kannst, ohne dass dann hinten vielleicht es gleich so luftig wird. Klar kannst du auch aus dem Mittelfeld wechselweise jemanden reinfallen lassen, das geht natürlich alles. Aber ich glaube einfach, das sind die Qualitäten, die er hat, sind nicht die, die vom Nebenmann von Nico Schlotterbeck gefragt sind. Und ich finde, er ist für den Moment in der Dreierkette bei Inter sehr gut aufgehoben, weil das seine Stärken betont, seine Schwächen kaschiert. Aber ich sehe ihn nicht als ernsthafte Option für die Viererkette in der Innenverteidigung. Ich glaube, ich hätte ihn gerne mal als Rechtsverteidiger gesehen, in einem anderen Setup, dass du zum Beispiel sagst, dann im Aufbau rückt ein Bissek ein und spielt dann in einem Dreieraufbau, dass du vielleicht sagst, keine Ahnung, die Dreierkette ist Schlotterbeck, Tah, oder die Viererkette ist links David Raum, Schlotterbeck, Tah, Bissek, dann ist Raum der Spieler, der links hoch und breit geht, die anderen rücken ein, du hast dann einen Dreieraufbau, wo du mit Schlotterbeck einen herausragenden Passspieler hast, progressiv auf der Gegenseite von Tah oder auf der neben Tah auf der anderen Seite hast du dann einen herausragenden Ballschlepper, dass du sagst, okay, du hast aus der Innenverteidigung einfach eine brutale Aufbauqualität, aber Kimmich wird ja nun mal rechts spielen, das ist ja bestätigt, Stand jetzt, und dementsprechend ist der Bedarf so einfach nicht da. Und muss man ganz klar sagen, der Spieler ist ja eben auch schon thematisiert worden, die beste Wahl, die der DFB aktuell neben Schlotterbeck hat, ist Jonathan Tah. Das ist die beste und sicherste Option, die sich aktuell anbietet. Ich mag Malik Thiaw super gerne. Er ist für mich auch im Vakuum der begabtere Verteidiger, aber auch jemand, der hier und da seine kleinen Aussetzer, so ein bisschen seine Bozo-Momente hat. Und trotzdem, also wenn ich jetzt wählen müsste zwischen Thiaw und Bissek, würde ich im aktuellen Setup ganz klar immer Thiaw nehmen als erste Option hinter einem Jonathan Tah. Generell, also muss man auch da sagen, das nur mal als genereller Kommentar dazu, ist die Innenverteidigung ist eine weitere Spezialistenposition, die einfach qualitativ insgesamt in meinen Augen nicht gut genug besetzt ist, gerade was das einfach das Verteidigen an sich angeht. Das hat ja auch Philipp Lahm in seiner Kolumne, ich glaube, für The Athletic moniert, dass der DFB nicht mehr gut darin ist, wie es mal lange Zeit war, auf diesen Positionen Innenverteidiger, Stürmer, Spezialisten auf Weltklasse-Niveau zu produzieren. Ich habe mir tatsächlich vor 2 Wochen oder sowas nochmal das WM-Finale 2014 angeschaut, in voller Länge. Und sowohl Boateng als auch Hummels waren auf einem anderen Level als absolut alles und jeder, den der DFB aktuell auf der Innenverteidigerposition zu bieten hat. Da inkludiere ich Schlotterbeck, da inkludiere ich Tah, die kommen nicht mal im Ansatz auf an das Level ran, was diese beiden Jungs damals hatten. Das ist vielleicht auch unfair, weil das sind auch einfach mit die besten Innenverteidiger, die wir in diesem Jahrhundert gesehen haben, aber offensichtlich war der deutsche Fußball mal in der Lage, solche zu produzieren und das auch nicht zum ersten Mal und ich finde, da sind wir auch so ein bisschen von abgekommen. Vorletzte Frage. Von Florentin aus unserem Discord. Mal wieder. Moin, gib uns doch mal bitte deine aktuelle Top 5 an Trainern. Würde mich interessieren, wer deiner Meinung nach gerade die beste Arbeit leistet und das meiste aus seiner Mannschaft herausholt. Liebe Grüße aus der Otto-Dix-Stadt Gera. Wie auch immer Otto Dix war, ich weiß es nicht. Too many Otto Dix on the dance floor. 5 beste Trainer, okay. Also muss ich ganz klar sagen, du hast hier geschrieben, das meiste aus seiner Mannschaft rausholt. Ich bin jetzt auf Top-Niveau geblieben. An der Spitze des Olymps, wenn ich die 5 besten Trainer nennen will, da kann ich jetzt nicht angeritten kommen. Keine Ahnung, mit, bei Bologna macht Signore Gengino oder wer auch immer einen guten Job. Ich weiß gerade nicht, wer Bologna-Trainer ist. Das ist, kann spannend sein und auch beachtlich sein und auch Respekt verdienen, aber wir reden hier über das höchste Level und da müssen dann auch die Namen der ganz Großen genannt werden. Meine Top 5 von 5 nach 1. Auf der 5 Mikel Arteta. Der hat eine Mannschaft gebaut, wo es sich nur noch nach aufschiebbar angefühlt hat und nicht mehr nach verhinderbar, dass die früher oder später englischer Meister werden würden. Und nach 3 zweiten Plätzen in Folge scheint es jetzt ja auch wirklich so weit zu sein. Und also sie waren ja schon in den letzten Jahren, wenn man rein nach den Punkten geht, die konstanteste Mannschaft der Premier League. Und das meine ich damit, die sind einfach so ein Juggernaut geworden, der so marschiert und marschiert und marschiert und sie kommen immer näher und immer näher und immer näher und irgendwann lässt es sich nicht mehr verhindern. Und man muss die Art und Weise nicht mögen, man muss Mikel Arteta nicht mögen, man muss den Verein nicht mögen, bei mir trifft alles 3 nicht zu. Aber es ist eine der besten Restaurierungen über mehrere Jahre eines ehemals großen Clubs, der jetzt wieder einer wird, die wir im 21. Jahrhundert gesehen haben. Also in meinen Augen ist das also weniger attraktiv, aber wenn es jetzt am Ende auch dann in den entsprechenden Erfolgen mündet, eine Riesenleistung, die Arteta da erbracht hat, auf einer Trainer-, auf einer Manager-Ebene, vor allem in England, die man einfach honorieren und anerkennen muss. Auf der 4, Vincent Kompany. Trotz der vermeintlichen Guardiola-Schule hat er einfach seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Und das, finde ich, nötigt mir schon mal höchsten Respekt ab, dass er eben nicht aussieht, also wie eine weitere Guardiola-Blaupause von einigen seiner ehemaligen Schüler, die er hatte, in Form von Spielern, die er trainiert hat oder auch Co-Trainer, die er hatte. Ganz eigener Stil, der noch dazu auf diesem Level, das habe ich ja eben auch schon angerissen, halt eine Pionierrolle einnimmt und eine Fingerzeig dafür sein kann, wie Spitzenfußball in Zukunft auch aussehen könnte. Und das finde ich sehr, 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 sehr respektabel. Noch dazu im gesamten öffentlichen Auftritt minus Jerome Boateng oder die Causa Jerome Boateng sehr souverän, sehr sympathisch, sehr aufgeräumt und auch jemand, der, wo du das Gefühl hast, der kann das Haifischbecken FC Bayern, was es ja durchaus auch sein kann, absolut managen. Der einzige Grund, warum ich ihn nur auf 4 habe, ist, dass mir der ganz große Titel fehlt, weil das muss man mit einberechnen in der Frage, wer sind gerade die besten Trainer und da muss dann jetzt noch das ganz große Ding folgen und dann können wir auch über deutlich mehr reden, aber aktuell ist Kompany auf jeden Fall Teil der in meinen Augen 5 besten Trainer, die auf der Welt so rumlaufen. Auf der 3, die große Renaissance, Hansi Flick. Also beim DFB damals ganz unten gewesen, großes Missverständnis, vielleicht einfach, ja, falsche Konstellation, vielleicht eine Art und Weise, die mit der wenigen Zeit mit einer Mannschaft nicht umsetzbar ist. Jedenfalls, Hansi Flick ist aktuell nach der Meisterschaft in 24-25 erneut auf Titelkurs mit Barcelona. Die haben 17 Tore mehr erzielt als die zweitbeste Offensive der Liga, das ist Real Madrid. Die Spielidee, die er mitbringt, harmoniert super gut mit der Identität von Barcelona. Und in meinen Augen hat er Barcelona von einer temporären europäischen Witzfigur wieder zu einem ernstzunehmenden Giganten auf der europäischen Bühne gemacht. Und das verdient großen Respekt und macht ihn in meinen Augen aktuell zu einem der besten Trainer der Welt einfach im Hier und Jetzt. Auf der 2 Luis Enrique, der also wahrscheinlich am Ende des Tages wieder Meister werden wird in Frankreich. Das, finde ich, darf man nicht so hochrechnen. Aber er hat bei PSG das geschafft, was vorher trotz immenser finanzieller Bemühungen kein anderer geschafft hat, und die Champions League gewonnen und das auch mit dem dominantesten Finale, was man jemals in diesem Wettbewerb gesehen hat. Etliche Spieler sind unter ihm sichtbar besser geworden, allen voran Dembélé, ja, dessen Karriere einfach also eine Wendung bekommen hat, die wahrscheinlich ohne Luis Enrique und sein Input nicht möglich gewesen wäre. Klar, der Spieler muss es dann auch leben und auf den Rasen bringen. Deswegen, das ist Dembélés Verdienst am Ende des Tages. Aber die perfekte Symbiose zwischen Spieler und Trainer ist in meinen Augen, dass der Trainer die Bedingungen schafft, in denen der Spieler bestmöglich performen kann und der Spieler das dann auch honoriert und belohnt, und das ist dann absolut passiert. Gleichzeitig hat Luis Enrique noch andere Stationen in seiner Vita, unter anderem eben Barca 14-15, wo er schon mal alles gewonnen hat, und dementsprechend gehört er für mich aktuell definitiv da mit rein. Und auf der 1 habe ich vielleicht eine kontroverse Wahl, aber ich finde, das kann man verargumentieren, und das ist für mich aktuell Lionel Scaloni, der Nationaltrainer Argentiniens. Klar ist das ein ganz anderer Schuh und eine ganz andere Nummer als Vereinsfußball, aber Lionel Scaloni sitzt aktuell auf Back-to-Back Copa America-Titeln, ist amtierender Weltmeister mit einem, das für mich mit das Entscheidende, wiedererkennbaren, an der nationalen Fußballhistorie inspirierten Spielstil, also die spielen einfach wie eine argentinische Mannschaft. Du siehst das, oder sagen wir mal wie eine südamerikanische Mannschaft, du siehst das an der Art und Weise, wie die spielen. Das ist nicht einfach eine Nationalmannschaft, die sich eine x-beliebige Blaupause übergestülpt hat, zum Beispiel jetzt eben aus einem einfach klassisches Positional Play, was auch immer, Ballbesitzspiel, wie wir es von ganz vielen anderen Teams kennen. Das ist einfach eine Nationalmannschaft, die spielt wie eine argentinische Mannschaft und das maximal erfolgreich tut, quasi zweimal, also das Äquivalent von der Europameisterschaft back-to-back geholt, amtierender Weltmeister, und das ist in meinen Augen aktuell das Höchste, was du leisten kannst, und deswegen habe ich Lionel Scaloni auf der 1, natürlich wissend, dass das zwei Paar Schuhe sind, Nationalmannschaft und Vereinsfußball. Letzte Frage, Fresuda 123, Meinung zu Albanern. Wurde ich das schon mal gefragt? Kann sein, auf jeden Fall war es eine Frage mit unfassbar vielen Upvotes, über 400. Und deswegen mein kleiner Exkurs zu Albanern. Nicht so ernst zu nehmen und fällt auch nicht so lang aus. Ich glaube tatsächlich, Albanien könnte für mich das sein, was für Antoine Griezmann Uruguay ist. So die Wunschnationalität, die du vielleicht gerne hättest. Möglich ist das bei mir auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin aufgewachsen mit Albanern im Fußball, also aus in dem Ort, in dem ich gespielt habe, gab es eine relativ große, gemessen an der Bevölkerung, albanische Community. Das waren alles gute Jungs soweit, und habe dann auch später im anderen Verein, wo ich dann hingewechselt bin, auch mit mehreren Albanern zusammengespielt, und habe das eigentlich immer als sehr amüsante, positive Erfahrung wahrgenommen. Also anekdotisch, was ich erlebt habe, und jetzt hier aus dem Nähkistchen geplaudert. Ich habe keine wahnsinnig opulente Dating-Geschichte, aber sowohl die, also meine erste Freundin, so wie man in der Schulzeit eine Freundin hat, war Albanerin, und dann habe ich später noch mal eine weitere temporär gedatet und kann über diese beiden Frauen nur Gutes sagen. Die waren dann beide sehr in Ordnung und sehr coole Personen und Menschen, und von daher, ich habe ein gutes Verhältnis zu Albanern, noch dazu, weil der lokale Pizza-Bringdienst, den wir bei uns haben, wo meine Eltern wohnen, der hat das Pizza-Level bei uns, was vorher absolut beschissen war, auf ein richtig gutes gehoben. Die machen richtig gute Pizza. Shoutout an Tonis Steinofen-Pizza. Das geführt wird von einem Albaner. Also von daher, Daumen hoch für Albaner. Das war Frag Calcio für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.